herzlich willkommen zur Folge 17 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Unterstützt von der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Wir verfolgen jetzt seit fast schon 4 Wochen, wie die Logistik gegen die Folgen der Corona-Krise kämpft. Und in dieser Woche erreichen wir hier in Deutschland einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein. Denn jetzt treten die ersten Lockerungen des bundesweiten Shutdowns in Kraft. Unter anderem fährt die Automobilindustrie die Produktion in Deutschland wieder hoch. Ein perfekter Moment also, mit einem leitenden Logistiker des größten Automobilherstellers der Welt zu sprechen. Matthias Braun ist Leiter Digitalisierung und Konzeptentwicklung bei der Volkswagen Konzernlogistik. Das Fazit unseres Gesprächs? Es war noch nie aufregender und interessanter, Logistiker zu sein als heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit Matthias Braun von der Volkswagen AG. Hallo Matthias, herzlich willkommen zur Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Boris, danke, dass ich die Gelegenheit habe dazu. Freut mich.
Gerne. Matthias, kannst du dich kurz vorstellen und unseren Hörern dann vielleicht einen kleinen Überblick über die Volkswagen Konzernlogistik geben?
Ja, gerne, kann ich gerne machen. Matthias Braun, ich bin 46 Jahre mittlerweile auch schon alt, bin ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, habe in Karlsruhe studiert und bin dann über ein Praktikum und Diplomarbeit in Mexiko bei Volkswagen dazu gekommen, dass ich mich für Volkswagen interessiert habe und bin seit mittlerweile 21 Jahren in Wolfsburg hier bei Volkswagen. Habe verschiedene Stationen innerhalb der Logistik durchlaufen, von CKD, Programmplanung, auch die ganze operative Logistik am Standort Wolfsburg mit Disposition und Linienversorgung kennengelernt und bin dann in den letzten Jahren immer mehr in diese ganze Transport- und Inbound-Welt eingetaucht und war dann in den letzten Jahren zuständig für das Transportnetzwerk und seit 2 Jahren verantworte ich das Thema Digitalisierung und Konzeptentwicklung für die Materiallogistik. Genau, nebenbei engagiere ich mich auch noch so ein bisschen links und rechts, zum Beispiel jetzt bei dem Thema der Wirtschaftsmacher. Seitdem es diese Initiative gibt, bin ich aktiv im Projektbeirat und auch als Mitglied von dem Steuerkreis, den wir ja da haben.
Sehr gut.
Genau. Und die Konzernlogistik des Volkswagen-Konzerns, eine extrem spannende und tolle Aufgabe, die wir haben. Wir sind in dem Bereich dafür verantwortlich für alle markenübergreifenden Aufgaben, die wir als Logistiker in unserem Unternehmen verantworten dürfen. Also wir haben beispielsweise stellen wir das gesamte Transportnetzwerk, Straße, Schiene, Luft und See für den Konzern, für alle Marken im Konzern. Das machen wir sowohl für Fahrzeugtransporte als auch für die Materialtransporte. Mhm. Wir sind diejenigen, die auch im Engpassfall bei irgendwelchen Lieferketten-Themen dann auch über alle Marken und Werke hinweg dann die Koordination übernehmen, zusammen mit den Kollegen von Beschaffung, Vertrieb, Qualitätssicherung, um dann entsprechend die Versorgungssicherheit in den Werken dann abzusichern. Wir haben Behälternetzwerk, ein eigenes, ein markenübergreifendes, was wir steuern und verantworten, organisieren dazu die Zusammenarbeit zwischen allen Marken in Gremien, die strategische Ausrichtung der Logistik etc. Also man merkt, da ist Logistik viel, viel mehr als nur Kisten schieben von links nach rechts. Das ist ein relativ breiter Fokus, den wir hier verantworten dürfen.
Ja, das glaube ich. Und Matthias, heute ist der 20. April. Das ist ein wichtiger Tag in der Bewältigung der Corona-Krise, denn ab heute treten die ersten Lockerungen in Kraft und mehrere VW-Werke in Deutschland werden wieder hochgefahren. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns doch nochmal Revue passieren lassen, was so rückblickend für die VW-Logistik die wirklichen Schlüsselmomente dieser Krise waren.
Ja, ich meine, wir haben ja in Europa das ganze Thema Corona erst so ab Anfang, Mitte März ja für uns so richtig gespürt auch. Aber in so einem Produktionsnetzwerk, wie wir das als Volkswagen-Konzern haben, ich meine, muss ich mal vorstellen, wir haben weltweit 8.500 Lieferanten und 122 Produktionsstandorte weltweit. Da kannst du dir wahrscheinlich auch gut vorstellen, da sind halt die Lieferketten sehr engmaschig miteinander verzahnt. Und wir haben im Prinzip vom ersten Tag an, als dann in Wuhan dann die ersten, in der Hubei-Region, die ersten Einschränkungen auch kamen, sehr stark oder sehr, sehr direkt dann auch diese Auswirkungen zu spüren bekommen, weil dort Lieferanten, Unterlieferanten, unsere Lieferanten sind etc. Und im Prinzip waren wir von der Minute 1 dieser gesamten Corona-Diskussion, waren wir eigentlich mit an Bord, weil wir die gesamten Lieferketten für uns direkt, aber auch in unseren Second- und Third-Tier-Ebenen eigentlich versucht haben zu monitoren und dort auch die Transparenz zu halten. Mhm. Und von dem her war eigentlich jeder Tag, den wir dort mitverfolgt haben, ein sehr spannender Tag, weil irgendeine Auswirkung sich immer auch auf unser Produktionsnetzwerk dann ausgewirkt hat.
So, und jetzt hat ihr aber während dieses recht umfangreichen Shutdowns nicht etwa tatenlos zugesehen, ganz im Gegenteil, ihr habt euch in dieser Zeit auch über die Unternehmensgrenzen hinweg nützlich gemacht. Kannst du uns mal so ein paar dieser Aktivitäten beschreiben, die ihr in der Zeit unternommen habt?
Ja, sehr gerne. Also wir haben als Volkswagen-Konzern, als dann die Krise in Europa sehr, sehr stark auch sichtbar wurde, uns entschieden, dass wir eine Spende in Richtung Bundesrepublik Deutschland und auch des Landes Niedersachsen haben wir dazu gesagt. Und diese Spende war nicht nur monetär oder war kein monetärer Beitrag, sondern wir haben einen Beitrag geleistet, indem wir einfach auch medizinische Hilfsgüter aus China nach Europa importiert haben, um hier bei der Krisenbewältigung dann auch zu unterstützen. Das sind Masken, die wir transportiert haben und auch zur Verfügung gestellt haben, Schutzbrillen, Desinfektionsmittel etc. Und das ist nicht nur, dass wir dort eine Spende gemacht haben, sondern wir unterstützen bis heute und auch in den nächsten Wochen die Bundesregierung dabei, bei all ihren Aktivitäten medizinische Schutzausrüstung nach Europa zu holen. Alleine bisher haben wir über 6 Millionen Masken für Bund und Land hier verfügbar gemacht und auch Schutzanzüge, Handschuhe etc. Und in den nächsten Wochen kommen nochmal größere zweistellige Millionenbeträge aus China hierher, mit der wir Bundesregierung unterstützen, aber auch dann natürlich in unsere eigenen Fabriken dann unterstützen bei dem Anlauf, den wir jetzt wieder vor der Brust haben dann auch.
Und kannst du da mal ein bisschen konkreter eingehen auf die logistischen Herausforderungen dieser Projekte im Einzelnen? Ich kann mir vorstellen, dass es mitten in der Krise solche Materialien, solche Sachen aus Asien und aus China zu sourcen und nach Europa zu bringen, war gar nicht so einfach. Da gab es sicherlich die eine oder andere Herausforderung. Und wie habt ihr die gelöst?
Ja, sehr, sehr viele sogar, weil es ist zwar das Transportieren von A nach B, was für uns grundsätzlich ja in der DNA liegt, aber man muss halt auch sagen, Produktionsmaterial und Medizingüter sind erstmal zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, wo es auch unterschiedliche Themen zu einfach ja auch zu beachten gibt auch. Ne, aber einfach mal gestartet. Ich meine, wir haben eine Organisation, Gott sei Dank in China, eine sehr robuste mit Beschaffung und Logistik vor Ort in Peking sitzen. Ja, und wir haben eine Organisation hier in Wolfsburg und alleine über die 7 Stunden Zeitunterschied und die 12.000 Kilometer Entfernung eine vernünftige Kommunikation in so einem Krisenmodus aufzubauen, ist schon mal eine Challenge an sich. Das haben wir aber exzellent hingekriegt. Wir haben die ganzen Kollegen in China durch die normalen Tätigkeiten der Produktionsversorgung, kennen wir ja seit Jahren. Es ist ein sehr vertrauensvolles und tolles Miteinander, was wir da pflegen. Das war so das eine, dass man da überhaupt eine Organisations- und eine Arbeitsform aus dem Homeoffice heraus irgendwie etablieren kann.
Das kann man auch noch dazu. Ja.
Ja, genau. Das trifft ja die chinesischen Kollegen ja bis heute noch. Ne? Man darf ja nicht glauben, dass dort alles wieder so ist wie früher. Auch die arbeiten ja noch anteilig sehr, sehr eingeschränkt in ihren Homeoffices oder in kleineren Teams. Ja, und dann mussten wir auch verlässliche Lieferquellen aufbauen, Partner finden, die medizinische Schutzausrüstung überhaupt verfügbar machen. Und die Beschaffungskollegen haben das durchaus oft mal wieder mit so einem Wildwest Spirit irgendwie beschrieben, weil da drüben natürlich alle jetzt gerade versuchen, medizinische Hilfsgüter zu organisieren. Und das war sehr, sehr spannend und ist bis heute noch sehr spannend. Ja, und für uns Logistiker, wenn man weiß, dass da ja die Landerechte und die Kapazitäten für Flugkapazitäten, aber auch der Landtransport in China gerade sehr restriktiv ist. Da war das für uns natürlich schon eine Challenge, auch die entsprechenden Partner zu finden, die mit uns die ganzen Güter nach Europa transportieren, einen Prozess aufzubauen, auch hier in Europa, wo wir über einen Umschlag hier in Deutschland dann die Materialien und die Hilfsgüter dann auch verteilen können. Also im Prinzip eine komplett neue Versorgungskette aufgebaut. Das war eine riesen Herausforderung, ist es bis heute noch, weil das ist ein sehr volatiles Geschäft. Ein sehr dynamisches Umfeld, viele Partner, die dort auch immer wieder dann, mit denen wir zusammenarbeiten müssen und dürfen, und das ist schon eine große Herausforderung, ja.
Welche Transportwege habt ihr gewählt? Wurde alles eingeflogen oder gab es auch Seeweg und Zug?
Alles geflogen. Nee, wir haben alles geflogen, weil einfach die Kurzfristigkeit der und die Notwendigkeit, ne, einfach die, ja. Wir kriegen es ja mit hier in der Presse auch, ne? Ab heute Maskenpflicht in vielen Städten und auch Länder denken drüber nach, das vorzugeben. Die Krankenhäuser brauchen die FFP2, FFP3 Schutzmasken, also die wirklichen, ich sag's jetzt mal, die High-End-Produkte, ja. In einem großen Maß, und da ist Zeit wirklich ein sehr großer Faktor.
Jetzt geht es ja vor allem auch in dieser Woche in vielen Werken wieder los bei euch. Die Produktion wird Schritt für Schritt wieder hochgefahren. Wie sieht der Plan für dieses Hochfahren aus bei euch?
Ja, wir werden sukzessive in den Fabriken wieder hochfahren. Wir werden also dort einen kontinuierlichen Hochlauf in all unseren Standorten machen. Da gilt halt zuallererst Sicherheit für unsere Mitarbeiter zu schaffen. Ne? Also das ist schon der allergrößte Fokus, liegt intern gerade daran, dass wir Arbeitsplätze und Arbeitsumfeld schaffen, aber auch Arbeitswege schaffen, unsere Leute zum Arbeitsplatz, die sicher sind, die die höchstmögliche Sicherheit bieten, dass ein Infektionsrisiko ausgeschlossen werden kann. Das ist das A und O. Dafür gestalten wir Arbeitsplätze um in den Montagelinien. Da werden Schutzvorrichtungen oder Schutzvorkehrungen auch getroffen, zusätzliche Desinfektionsspender aufgebaut, auch Räumlichkeiten abgetrennt, zusätzliche Pausenräume geschaffen, einfach, dass die Mitarbeiter, dass das Ganze ein bisschen entzerrt ist, und das machen wir in Summe für die Produktion und klar natürlich auch für die Logistik in einem ganz, ganz großen Umfang.
Und ihr habt ja vor allem auch schon ein bisschen Erfahrung, ihr habt ja die ganzen Werke in China schon längst wieder hochgefahren, habt da sicher auch ein paar Learnings mit rausgenommen, die ihr hier anwenden könntet, oder?
Ja, das war ein sehr großer Vorteil, den wir hatten. Wir hatten da sehr intensiven Austausch mit den Kollegen in China, die uns sehr wertvolle Tipps gegeben haben. Na, und die haben wir auch dann adaptiert für unsere europäischen Abläufe, weil die Situation in Europa ist beispielsweise ja für die Logistik so. Wir kriegen in Europa jeden Tag ungefähr 6.500 bis 7.000 LKWs, die bei uns die Waren zu unseren Standorten bringen. Und wer den LKW-Markt kennt, weiß, dass das nicht alles Native Speaker in dem entsprechenden Land sind. So haben wir jetzt Schutzinformationen für die Fahrer auch in 18 Sprachen entwickelt. Ne? Plakate, dass wir einfach jedem Fahrer aus jeder Region Europas einfach sagen, hey, wie hast du dich zu verhalten? Welche Möglichkeiten hast du auch, dich bei uns zu schützen? Wo sind Waschmöglichkeiten? Wo sind Desinfektionsmöglichkeiten? Alleine solche Dinge sind schon eine sehr eigene Situation. Und das versuchen wir jetzt auch über alle Standorte in Europa auch so zu implementieren und streuen es auch in die weltweiten Standorte, weil solche Standards einfach dann für alle hilfreich sind.
Und was glaubst du, was gibt es jetzt in den kommenden Wochen und Monaten noch für Engpässe in den Lieferketten? Da wird es ja sicher auch noch nicht sofort alles reibungslos laufen, oder? Was glaubt ihr da, was kommt da für Engpässe auf euch zu?
Ja, also aus der Logistik-Sicht heraus, klar, die Ländergrenzen sind natürlich an vielen Stellen noch ein Stück weit nicht so durchlässig, wie es vorher waren. Wir haben da immer noch die Problematik, dass es lange Staus gibt oder auch Abwicklung an den Seehäfen bei Fähren etc., dass wir da mit Verzögerungen rechnen müssen. Die haben aber einkalkuliert und mit unserem echt super Dienstleister-Portfolio, mit den ganzen Partnern, die für uns die Logistikdienstleistung dann auch machen, echt gute Erfahrungen auch gemacht, dass wir das in einer engen Zusammenschluss und Kommunikation auch hinbekommen. Dann natürlich werden wir genau drauf gucken müssen auf die entsprechenden Lieferregionen, ne, wo aus welchen Ländern, aus welchen Regionen in Italien, in Spanien kommen welche Materialien oder wo sitzen welche Lieferanten, ja. Um da auch sehr gut abwägen zu können, wie sind dort die Produktionsmöglichkeiten überhaupt. Und da, wo wir sehen, dass es einfach auch aufgrund der lokalen Restriktionen nicht möglich ist, welche alternativen Möglichkeiten haben wir mit unseren Beschaffern, mit unserer technischen Entwicklung, alternative Lieferanten, alternative Bauteile zu entwickeln, die wir dann nutzen können. Das ist, glaube ich, noch eine der größeren Herausforderungen, vor denen wir dann in den nächsten Wochen stehen, bis in Europa die Situation sich wieder ein Stück weit gesamtheitlich ein Stück weit normalisieren kann.
Was für eine aufregende Zeit, wa? Ja. Matthias, du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, du bist im Konzern hauptsächlich auch mit Digitalisierungsthemen beschäftigt. Was sind das so für Themen und Projekte, an denen du da arbeitest?
Ja, wir versuchen, all unsere logistischen Prozesse in der Prozesskette von unseren Lieferanten zu unseren Werken und von den Werken wieder zurück zu den Lieferanten mit so viel wie möglich digitalen Lösungen zu unterstützen, die dann unternehmensübergreifend auch funktionieren. Weil gerade wer in der Logistik sich ja auskennt, weiß, da sind diese einzelnen Unternehmenssilos eigentlich wertlos. Es ist eigentlich die Vernetzung zwischen allen Partnern in dem Prozess. Und ich spreche da deswegen auch immer von den Partnern und nicht von Dienstleistern, die dann da und was für uns tun, sondern Partnern, mit denen man im Austausch ist, um Informationen so zu teilen, dass sie einen Mehrwert bieten. Und da sind wir sehr intensiv dabei, Datenaustausch, Formate, Datentriggerpunkte zu finden, die dann einem anderen wieder einen Mehrwert für seinen Prozess bieten. Wir sind da sehr weit auch schon in der Entwicklung von Kommunikationsplattformen, von EDI-Lösungen, also klassischen Standardaustauschformaten, die heute im Automobilsektor schon gang und gäbe sind, die zu erweitern. Im Vollgut beispielsweise, im Materialtransport gibt es die durchgängig für den gesamten Prozess. Im Leergutprozess haben wir das letztes Jahr erst implementieren können, zusammen mit dem VDA, solche Normen. Wir arbeiten intern sehr intensiv an Assistenzsystemen, die unseren Steuerern, unseren Abwicklern, unseren Disponenten in den Werken einfach die Datenvielfalt in einer komprimierten Form zur Verfügung stellen, damit wir dort sehr viel mehr an Informationen auch schneller verarbeiten können. Ja, und in Summe geht es eigentlich darum, um die Transparenz in der Transportkette zu erhöhen und durch Digitalisierungslösungen einfach die Belastung und die Datenflut für die Mitarbeiter ein Stück weit zu kompensieren oder zu reduzieren, damit sie ihre Arbeit einfach auch vielleicht zielgerichteter noch vorwärts machen können.
Und glaubst du, dass diese Digitalprojekte sich jetzt in dieser Krise bewährt gemacht haben?
Definitiv. Ich glaube, gerade jetzt in solchen Krisensituationen, wenn Prozessflüsse unterbrochen sind, wo nicht so ein kontinuierlicher Fluss an Material da ist, wo ein kontinuierlicher Austausch, jeden Tag ein LKW kommt von einem Lieferanten etc., gerade da sind ja die Transparenz und die Kommunikationsfähigkeit in Ausnahmesituationen ja gerade der Schlüssel zum Erfolg. Gerade dann, wenn du weißt, wenn Lieferketten unterbrochen sind, wenn du weißt, wie die ineinandergreifen, wie meine Bestände und meine Versorgungssituation von Lieferanten ins Werk hinein sind und die dann verbinden kannst mit der Programmplanung, damit du weißt, welche Aufträge, welche Fahrzeuge du bauen kannst. Wenn du diese Kombinatorik von heute siloartigen Informationen zusammenbringst in einen Kontext, damit sie dann einen Mehrwert schaffen, um die Planung nach vorne gerichtet besser zu machen. Gerade das ist ein Mehrwert, wo wir auch spüren und merken, dass die Lösungen, die wir heute schon im Unternehmen etabliert haben, gerade jetzt eine viel stärkere auch Beachtung bekommen, weil sie Möglichkeiten schaffen, die früher nur durch 30 Excel-Tabellen, die mit 5 Makros zusammen dann vielleicht in einem entsprechenden Säulendiagramm dargestellt werden können.
Matthias, abschließend, was glaubst du, könnt ihr für Lernen mitnehmen aus dieser Krise für die Zukunft?
Ach, aus jeder Krise, ne? Jede Krise ist auch eine Chance. So mal ganz banal gesprochen, kann man vielleicht für viele sagen, Homeoffice funktioniert. auch wenn es vielleicht für einen selber und die Familie und kleinere Kinder, wie es bei mir der Fall ist, schwierig ist zu verstehen, dass der Papa zu Hause ist, aber doch irgendwie nicht verfügbar ist. Aber davon mal abgesehen, ich glaube, es bestätigt nochmal, dass wir gerade in der Logistik ganz viel von den Menschen innerhalb der Prozesse leben, die diese Verbindung über die Unternehmensgrenzen hinaus dann ausmachen und die daraus dann eigentlich die Möglichkeit ergeben, wirklich einen Mehrwert zu schaffen für ja, natürlich für ein Unternehmen, aber auch für so eine Gesellschaft, dass es mehr ist als nur die Summe der Einzelteile, sondern wirklich das Miteinander. Und ich glaube, und das zählt nicht nur für die Verbindung innerhalb einer Logistikkette zwischen einem OEM, einem Lieferanten und den Spediteuren und Logistikunternehmen zwischendrin, sondern auch innerhalb eines Unternehmens, weil man da sehr viel auch miteinander sehr schnell, sehr flexibel reagieren und agieren muss. Und man merkt als Logistiker, dass man vielfach als Connector auch wahrgenommen wird und diese Rolle spielt, um innerhalb vom Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens viele verschiedene Partner zusammenzubringen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Funktion, weil man da auch sehr viel kurzfristig schnell und auch flexibel erreichen kann. Das macht eigentlich auch den Job des Logistikers nochmal viel interessanter als vielleicht im normalen Tagesrhythmus, wo man die Prozesse so durchgängig durchgeplant hat.
Es war noch nie aufregender und interessanter, Logistiker zu sein als jetzt.
Definitiv, dem kann ich definitiv nur zustimmen und ich kann jeden nur ermutigen, der noch nicht weiß, was er nach seinem Studium oder nach seiner Schule machen will. Überlegt euch mal, Logistik ist ein absolut spannendes Umfeld für operatives Wirken, aber auch die Zukunft gestalten durch Digitalisierung, strategische Planung etc. ist ein super spannendes Themenfeld.
Klasse, tolles Schlusswort. Vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses wirklich tolle, interessante Gespräch.
Ja, sehr gerne, Boris. Hat mich gefreut. Dankeschön.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Hochfahren. Wir drücken euch die Daumen.
Ja, wir uns auch und ich glaube fest daran, das werden wir schaffen. Dankeschön.
Super, bis zum nächsten Mal. So, das war die 17. Folge unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL Digital Podcast. Falls ihr eine der vergangenen Episoden verpasst habt, dann solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören, denn da sind ein paar echte Klassiker dabei. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den BVL Digital Podcast abonniert, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleibt vorsichtig und bleibt gesund. Euer Boris Felgendreher.